So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute habe ich eine Rechtsanwältin bei mir, und zwar die Ruth Leitenmeier, die sich durch die Krankheit, auf die Krankheit und auf alles, was sich damit sozusagen um die Krankheit herum rechtsanwälttechnisch zu tun hat, spezialisiert hat. Also sie wickelt sozusagen auch Dinge ab wie Liposuktionsanträge und solche ganzen Geschichten. Und ich freue mich, dass sie sich heute die Zeit extra genommen hat. Und ich würde einfach mal sagen, Ruth, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor. Dann legen wir einfach mal los mit unseren Fragen.
Genau, so machen wir es, Tina. Ja, also ich bin die Ruth Leitenmeier. Ich bin Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Medizinrecht und Sozialrecht. Und ja, wie gesagt, ich bin ja da sehr viel unterwegs in der Community, auch keine Unbekannte mehr. Und ich so von der Verordnung her, also zwischen Nürnberg und Regensburg, ne, also so richtig im bayerischen Outback draußen. Ich nenne mich auch spitznamenstechnisch Dorfanwältin, ne, was gut, der Standort ist heutzutage nicht immer mehr das Wichtigste. Und insofern, ja, wohne ich in einer schönen Gegend und habe da das Glück, auch da leben zu dürfen.
Ja, cool. Ja, also ich bin da komplett deiner Meinung, man muss nicht mehr irgendwo zentral irgendwo wohnen, man kann auch etwas außerhalb wohnen. Ich wohne ja auch im äußersten Zipfel oder im untersten Zipfel von Deutschland, also wirklich ganz unten, und mache ja auch von hier aus meine Arbeit. Also ich glaube, es ist heutzutage nicht mehr so, dass man immer auch persönlich zu erreichen muss, also erreichen sein muss, sondern dass man auch sehr viel über Telefon, E-Mail, online, jetzt auch so über Zoom etc.
Richtig, genau, über Zoom, über Skype und so weiter. Also da geht so viel, und das ist also schon eine sehr schöne Möglichkeit, einfach auch, vor allem, wenn man also natürlich so Schwerpunktthemen anbietet. Es ist ja bei uns Anwälten auch so, wir haben eigentlich immer weniger die Laufkundschaft als solche Laufkundschaft, in Anführungszeichen, sondern man hat eigentlich schon eher die Schwerpunktthemen. Ne? Der eine macht Strafrecht, der andere ist Vertrags rechtlich irgendwo in bestimmten Themen unterwegs. Andere wiederum haben bestimmte Patientengruppen im Sozialrecht. Ne? Die anderen sind vielleicht EU-rententechnisch extrem schwerpunkttechnisch unterwegs. Die einen machen wieder Arzthaftung und. Ne? Genau. Hat man ja immer so seine Schwerpunkte. Ne?
Genau, ja. Und du hast ja sozusagen die Krankheit selber bekommen. Wie war dein Leben zuvor und was hat sich jetzt so verändert, auch vielleicht jetzt in deiner Arbeit? Also du bist ja nicht auf die Welt gekommen, hast gesagt, so, ich habe Lymphödem und für mich ist klar, ich werde definitiv Rechtsanwältin und möchte allen anderen auch helfen. Also, das ist ja wahrscheinlich nicht der Fall gewesen.
Genau richtig. Naja, so wie die meisten anderen auch. Bei mir ging das ja auch in der Pubertät los. Ne? Da haben wir wirklich so auf fast die ganz üblichen Geschichten. Man merkt irgendwie, na, mit den Beinen, na, irgendwie ist es komisch, aber man kann es nicht so richtig einordnen. Ne? Bei mir war es ja auch so, zum Beispiel, es vergingen ja bis zur Diagnose und bis zum vermutlichen Ausbruch. Ne? Man kann ja da immer nur spekulieren, das ist ja immer das. Aber es sind ja 36 Jahre vergangen. Ne? Also das muss man sich schon mal geben, ne? Weil bei mir war es eigentlich auch relativ gut zu sehen, sagen wir es mal so. Ne? Also das war eigentlich auch so die typische Verteilung. So schmaler, sehr schmaler Oberkörper, ne? Und dann halt wird es sehr, sehr rund. Ne? Und natürlich habe ich auch immer wieder, damals war es so, die schweren Beine, für mich war das dann eigentlich eher was Normales. Ne? Bei mir war es nicht so schlimm, dass ich durch die Treppe hochgekommen bin, aber es war halt immer eine gewisse Einschränkung da. Das hat mich einfach immer begleitet. Ja. Es ist auch mit den Jahren, hat es schon immer mehr zugenommen. Ich habe halt gemerkt, so, auch, das merkt man ja oft so, erst im Nachhinein kann man es einordnen für sich selber, dass ich halt mit der Beinachsenfehlstellung waren da auch Probleme da. Ne? Also ich bin halt ein bisschen tollpatschiger geworden. Ne? Einfach weil diese Beine und so, das ist halt immer ausgeprägter geworden. Ja. parallel dazu, ja, ich habe auf dem zweiten Bildungsweg erst das Abitur gemacht, ne, habe vorher Ausbildung, da war ich nicht so zufrieden damit, habe das dann nachgeholt, bin dann in die Juristerei gegangen und war lange Jahre als Unternehmensjuristin tätig, ne, noch ohne Anwaltszulassung im Steuerrecht, ne, also da Steuerrecht rauf und runter in einem großen Konzern in München. Zunächst dann im Mittelstand. Na, irgendwann hatte ich dann mal die Anwaltszulassung, habe mich vor allem so mit Betriebsprüfern vom Finanzamt beschäftigt, ne? Und so, oh je. Prüfung und so weiter. Ja gut, wobei man auch sagen muss, ne, nur wer Steuerrecht nicht kennt, wird es langweilig finden, ne, wenn man gewisse Pokerrunden schon mal erlebt hat in manchen Dingen. Das ist dann immer wieder spannend. Ne? Also insofern ist es durchaus aufregend. So in 2015 ist mir mal bewusst geworden, ich hatte eine Fuß-OP hinter mir, der Hallux ist gemacht worden am linken Fuß. Und da musste ich so einen AD-Kniestumpf tragen, ne? Bloß auf der linken Seite, weil es der linke Fuß war. Und dann habe ich halt festgestellt, also ein Bein ist immer schmaler als das andere. Und nachdem ich auch, wie gesagt, ich habe auch schon eine wechselvolle Vergangenheit, ich habe mal irgendwann ganz früher mal ein Jahr nur Arzthelferin gelernt. Ne? Ich habe da wieder aufgehört. Daher wusste ich aber auch, was ein Ödem ist. So, dann habe ich mir überlegt, also ich habe dann eher so ein bisschen auf die Venen getippt, ne, dann bin ich halt mal zum Phlebologen gegangen und ja, mit ihren Venen ist alles in Ordnung und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, kann das vielleicht sein, weil ich habe mich natürlich umgetan, was gibt es für Ödemarten eigentlich noch? Da habe ich mich ein bisschen aufgefrischt. Dann habe ich gesagt, weil die Beinform ja da war, da habe ich gesagt, ja, könnte es jetzt auch ein Lipödem sein. Na gut, der Phlebologe dort hat gesagt, naja, da kenne ich mich zu wenig damit aus. Ja, dann bin ich wieder woanders hin. Ja, und da wurde das dann halt festgestellt. Ne? Es ist auch so gewesen, gut, ich habe dann, es ist manchmal nicht so einfach, auch phlebologentechnisch. Ich habe da zum Beispiel nur zwei, also AD-Kniestrümpfe bekommen, ne? Okay. Wenn sie sitzen, ne, nur eine Oberschenkel, also Flachstück zwar, aber nur eine Oberschenkelversorgung, ne, ohne Bermuda und so weiter. Also okay. Es ist halt, ja, so nach dem Motto, das ziehst halt ein bisschen beim Sport an. Ne? Das war natürlich nicht so perfekt, ja, kann man jetzt wirklich nicht behaupten. Ne? Sehr suboptimal. Und man muss auch sagen, auch so, mir geht's ja auch selber so wie vielen anderen Patientinnen. Ich war ja auch sehr, sehr lange auf der Suche nach einem geeigneten Phlebologen. Ne? Also das ist oft gar nicht so einfach, wo man sagt, naja, okay, die Versorgung passt. Und vor allem auch, naja, manche Ärzte sind da schon auch schwierig mit den Patienten. Ne? Also man könnte jetzt natürlich sagen, die ist Anwältin, ist immer eine besonders kritische und gar nicht pflegeleichte Patientin, bin ich gar nicht. Ne? Ich bin sogar üblicherweise eine sehr nette Patientin. Aber manche Ärzte sind nicht immer pflegeleicht, sage ich mal so.
Ja, ja.
Muss man manchmal schon eine Weile suchen, ja, dass man alles findet, wo es halt auch passt.
Ja, wo halt auch das Zwischenmenschliche passt. Ne?
Also, richtig, genau.
Das, was du jetzt so erzählst, ich glaube, das hat mir bisher jeder erzählt und das sagen mir auch immer die Klienten. Also es ist wirklich teilweise eine komplette, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Also es ist eine Riesenprozedur, bis man da mal irgendwie den passenden Arzt findet, auch das passende Qualitätshaus findet, die passende Versorgung. Ja. Da hängt da hängt viel zusammen, ne?
Und da hängt total viel dran, Ja. Und ich habe auch zum Beispiel erst dieses Jahr, das muss man sich echt mal vorstellen, gut, die haben bei mir in der Gegend frisch aufgemacht, erst dieses Jahr wirklich ein Sanitätshaus gefunden, wo zum Beispiel also das Ausmessen auch direkt nach einer Lymphdrainage stattfindet und so weiter. Okay. Also das muss man sich auch echt mal geben. Ich meine, wie gesagt, also 2015 hatte ich die Diagnose, dann habe ich halt die Behandlung konservativ so gut wie möglich durchgeführt. Mhm. Ich habe dann auch parallel dazu, habe ich mich natürlich viel in den Foren bewegt. Also hier dies und das, weil ich wollte erstens mal natürlich für meine eigene Erkrankung. Ja, und dann bin ich natürlich auf die rechtlichen Themen gestoßen. Da habe ich mich da so eingelesen von der OP und konservativ, der GdB und so weiter und so weiter. Also Und also gerade kassentechnisch habe ich mir dann gedacht, boah, also das ist ja, also es geht ja eigentlich gar nicht, ne? Also so wie das ist. Und habe mich da so entlang gehangelt, ja, und das ging relativ schnell, so nach 2-3 Monaten, ja, da hatte ich dann mein erstes Mandat. Ja, also das ging relativ zügig. Man darf als Unternehmensanwältin, also als Syndika, sagt man, Syndikus kennt man vielleicht den Begriff eher, aber Syndika ist die weibliche Form, kann man auch Zusatzmandate ausüben. Ne? Und da habe ich halt dann immer so Zusatzmandate ausgeübt, so bis Mitte 2017. Ne? Und da hat sich dann wirklich auch aufgrund firmeninterner Veränderungen die Frage gestellt, in welche Richtung gehen wir es jetzt? Weil es wurde dann auch immer mehr und immer mehr. Und ich musste mir auch die Frage stellen, will ich das, was ich jetzt in einem Unternehmen mache, will ich das wirklich weitermachen? Und naja gut, mir ging es auch wie vielen Frauen natürlich, auch vor allem, muss ich auch jetzt echt sagen, in meinem Alter, wir stoßen da häufig an eine gläserne Decke. Also das ist nicht immer so einfach und vor allem, ich bin halt wenig der Angestellte-Typ. Ich bin ein sehr unternehmerisch denkender Mensch, ne? Und es fällt mir dann teilweise nicht so einfach, mit manchen Strukturen zurechtzukommen. Also böse Stimmen würden sagen, die hatten Autoritätenproblem, ne? Bestimmt vielleicht auch. Aber gut, man muss ja immer gucken, dass man seine Situation optimiert im Leben. Ne? Und dann habe ich ein bisschen überlegt und habe mir gedacht, so, okay, gut, es ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt wagen wir den Sprung ins kalte Wasser. Ne? Oder was heißt ins lauwarme eher? Ne? Ich hatte ja schon, wie gesagt, einen gewissen Background. Gell? Und dann habe ich gesagt, gut, also dann mache ich jetzt selbstständig was und ich mache da etwas anderes und das, was ich jetzt also meine und was einfach für mich persönlich passt, mir war es auch durchaus nicht unwichtig, ein eigenes Unternehmen zu führen. Ja. Also das trat dann auch immer stärker hervor, dass mir das eine ganz wichtige Sache ist, wo ich bestimme, wo es lang geht. Ne? Also,
ja. Das kommt mir bekannt
vor. Nicht jedem, genau. Darum habe ich es ja auch angesprochen, Tina. Ne? Insofern, du kennst das Phänomen mit Sicherheit. Und es ist auch oft so, ich habe mich auch überrascht, ich habe da natürlich auch mit vielen anderen Frauen Kontakt. Und ich stelle fest, also gerade wenn man so irgendwie dann Mitte, Ende 40 ist, wenn man da Situationen noch nicht optimiert hat, dann stellt sich da häufig die Frage. Ne? Also das heißt vielleicht nicht umsonst Wechseljahre. Ne? Vielleicht ist das nämlich tatsächlich so ein Ding. Das geht da vielen Frauen so. Ne? Also wie gesagt, ich hatte ja auch viel mit den Vorständen dann teilweise zu tun, wo man dann eben, wie vorhin schon erwähnt, die gläserne Decke hat. Und da stellt sich immer die Frage, wie gestalte ich meine persönliche Zukunft für die nächste Zeit? Also man hat ja dann auch ein gewisses Lebensalter erreicht. Man möchte die Zeit, wo einem so noch bleibt, ne, das wird ja endlicher, die möchte man auch möglichst gut gestalten. Ne? Und da kommt es halt oft auch zu solchen Sachen. Ja. Also das, ja. Das, was sich dann zum Beispiel verselbstständigt. Ne?
Ja. Genau. Also ich bin jetzt noch keine Mitte 40 oder so, aber
das macht nichts.
Also ich kann das mega gut nachvollziehen. Ich habe jetzt zwar nicht so viele Bereiche durchlebt wie du, aber trotzdem war für mich einfach immer klar, ich will helfen. Das konnte ich halt in meinem vorigen war schon, aber nicht direkt mit den Menschen, sondern immer so im Hintergrund. Und es ist irgendwie, finde ich, auch durch die Krankheit hat sich das so rauskristallisiert, wohin ich eigentlich möchte. Und das Thema Ernährung, viele wissen es ja, war bei mir ja schon, seit ich 11 Jahre alt war, seit dem Ausbruch des Diabetes, immer schon Fakt, immer schon Thema, immer schon was, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Es ging gar nicht anders, ja. Und insofern bin ich auch durch das Lipödem auch in die Richtung noch mehr geschubst worden, weil es für mich einfach klar war, okay, vielleicht muss das jetzt so sein.
Richtig. Ja, man hat da schon gewisses Bewusstsein auch von gewissen Fügungen einfach, ne? Dass man doch ein bisschen so ein wenig dahin gedrückt wird und das ist auch ganz gut so, denke ich. Ja. Auch gerade vor allem, also ich fand es auch sehr schön und mich hat es auch wirklich beeindruckt, Tina, wie du mit dem Thema umgegangen bist. Ernährung, Essen, auch Essstörung, also das hat mich wirklich total beeindruckt, fand ich also ganz, ganz stark wirklich. Also hat mir sehr gefallen. Das wollte ich auch mal noch so rüberbringen auf dieser Seite, weil es doch ein Thema ist. Das ist auch gerade in der Community, in der Liberty-Community sehr verbreitet natürlich. Ja. Und gerade da ist es wichtig, dass man Leute hat, die transparent damit umgehen, damit man lernen kann und damit man da auch selber eben dran reifen kann. Das ist schon,
ja, also eine, und es ist halt wichtig, dass man einfach merkt, man ist doch nicht alleine. Ja, also mir war das lange Zeit gar nicht bewusst mit der Essstörung. Ich dachte halt immer, hey, ich bin halt einfach zu undiszipliniert oder manchmal habe ich mir dann auch eingeredet, ich bin einfach zu blöd. Ja, also so Dinge, wo man ja eigentlich, ja, ganz ehrlich, niemandem sagen würde, ja. Also wenn ich mich immer so, man soll sich ja von außen ab und zu mal betrachten, so als die beste Freundin, die würde ja nie zu dir sagen, oh Mann, stell dich nicht an, du bist doch, sei doch nicht so blöd und jetzt isst doch mal weniger und mach mehr Sport, stell dich doch nicht so an, ne? Also ist doch total easy. Und in dem Moment, wenn man dann so überlegt, was würde jetzt die beste Freundin zu dir sagen, ist es doch manchmal schon so, dass ich mir denke, irgendwas stimmt da nicht so ganz, ne?
Also richtig, ja. Ja,
ich weiß nicht, wie es bei dir war. Warst du zu dem Zeitpunkt oder allgemein so in der Vergangenheit, hattest du auch mit dem Gewicht Probleme? Warst du übergewichtig?
Also ich hatte halt immer, die Themen. Also erstens war natürlich mit dem Essen generell, weil man natürlich immer irgendwo ein schlechtes Gewissen hat, weil man kann den Körper nicht ganz so kontrollieren wie andere. Ne? Und es kennen ja viele auch dieses Phänomen. Ne? Man geht jetzt mit der Freundin ins Fitnessstudio. Man fängt beide an, ne? Die Freundin ist vielleicht auch ein bisschen wobbelig, ne? Man selber hat die dicken Beine, ne? So. Na, macht man und die Freundin, na, die kriegt eine Definition, na, die wird schlanker, man sieht die Muskeln, bei sich selber denkt man sich, okay, schwabbelt immer noch. Na, und man merkt zwar unten drin was Hartes, na, das ist ja dann der Muskel, aber so sieht man es nicht so wirklich. Na, vielleicht obenrum mal ein bisschen na, und so weiter, dass die Bauchmuskulatur besser ist und und. Aber das ist doch eine sehr unbefriedigende Geschichte. Na, und ich kenne mit Sicherheit auch viele aus der Community solche Erlebnisse, ne, wo man schon, das sorgt natürlich schon auch für eine gewisse Frustration, vor allem, wenn man nicht wirklich weiß, woran das liegt. Ne. Also, wenn man sich doch allein fühlt mit dem Thema und das, natürlich geht es einem da häufig so auch, muss man natürlich dazu sagen, also ich war in frühester Pubertät, weil das einfach sich relativ sprunghaft entwickelt hat. Ich habe da auch im Verdacht, ich hatte damals sehr stark Heuschnupfen mit Asthma verbunden. Ich habe dann Cortison bekommen. Und das ist...
Jetzt ist irgendwie deine Verbindung, glaube ich, weg.
Und das ist natürlich immer so eine Geschichte. Ne? Tina, du hörst...
Jetzt höre ich dich wieder, aber das mit dem Heuschnupfen, mit dem Cortison, vielleicht kannst du das nochmal kurz wiederholen.
Genau, das kann ich gerne nochmal wiederholen, genau. Richtig, also wie gesagt, ich hatte so, also vor allem, wo ich so 10, 11 war, hatte ich sehr starken Heuschnupfen, auch mit Asthma. Und ich habe dann ein Cortisonpräparat bekommen. Ja. Und irgendwie war das, also man weiß es natürlich nicht, da kann man immer bloß spekulieren. Ja. Aber da ist es halt besonders stark zutage gekommen. Ich habe dann natürlich auch zugenommen, was bei uns auch immer so schlecht ist mit Gewichtsschwankungen. Das ist ja nie gut, wenn man Lipidem hat. Also das ist insofern auch klar. Ne. Und natürlich hat man immer so ein bisschen das Thema, also ich hatte auch in meinem Leben, ja, so zwei. Okay, ist unsere Verbindung noch da, Tina?
Also jetzt höre ich dich wieder, aber das irgendwas mit in deinem Leben, das war dann richtig.
Ach Gottchen, das ist ja, schauen wir mal. Bei mir ist eigentlich gut die Internetverbindung. Ja,
ich habe auch
weiter. Ob es dann wirklich vom Süden in den anderen tiefen Süden reicht. Okay. Und es ist einfach so gewesen, ich habe vorhin gesagt, dass ich zweimal in meinem Leben schon sehr intensive Mobbing-Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass ich zugenommen habe. Ne? Einfach ne, die Schutzpanzer-Sache, ne? Habe ich auch relativ zügig wieder abgenommen. Aber es ist natürlich immer so, es ist immer schlecht. Ne? Also wenn sich da bei uns was verändert, so gewichtstechnisch, dann sind da so starke Schwankungen drin sind. Das mag unser Körper nicht. Ne? Also so ist mal auch meine persönliche Erfahrung. Ne? Also für mich war Essen natürlich, also ich esse gerne und so weiter, aber es ist natürlich schon immer so ein Ding, so ganz einfach ist es auch wieder nicht. Ne? Also nicht ganz so einfach. Ne? Aber schon immer, klar, man könnte jetzt sagen, das haben Frauen generell das Thema, aber ich würde sagen, gut, bei unserer Erkrankung hast du trotzdem ein bisschen mehr. Das Thema, ganz ja, ehrlich. Also,
ja, also es ist halt einfach so, dass wir definitiv immer ein bisschen darauf achten müssen, dass ja, wenn wir zunehmen oder allgemein, wenn ja, wir nicht ausreichend fürsorglich mit uns umgehen, nenne ich das ja, einfach mal, dass wir ja, immer die Tendenz haben, unten etwas auseinanderzugehen oder richtig, mehr auseinanderzugehen.
Genau so ist es.
Ja. Du hast dich ja letztendlich dann auch für die OP entschieden, mhm, ne? Ja. Wann war die und wie lief das ab, beziehungsweise wie, was hat es dir letztendlich gebracht? Kannst du da so ein Resümee schon drüber ziehen?
Mhm. Mhm. Gerne. Ja, also bei mir war das so gut, ich habe dann erstmal konservativ ein bisschen gearbeitet. Na gut, das ist natürlich auch so, also für mich war das jetzt nicht ganz so befriedigend, aber man muss auch sagen, bei mir hat es, das kann natürlich auch immer stressbedingt sein, sowas. Aber bei mir hat sich dann, ich habe einfach mit den Schmerzen dann immer mehr Probleme bekommen. Ne? Das war so, ja, ein gutes halbes Jahr, ne, wo ich da dann rumgemacht habe. Und ich bin ein Mensch, die macht das auch intensiv. Ne? Also dann, da gibt es gar nichts, dann wird das durchgezogen und so weiter. Aber es war halt, es war damals auch dieser heiße Sommer. Und das war schon so eine Geschichte, ja, wo ich mir halt überlegt habe, wie mache ich das mit meinem Beruf? Ne? Also mein Beruf ist halt auch oft viel Sitzen, ne, oft viel Stress. Gut, man darf Stress nicht so, man kommt auch auf die Bewertung an, aber manche Ereignisse hat man halt doch drin, naja, okay.
Tina, okay, ja.
Küche, in unsere Küche gegangen. Ne? So, das ist unglaublich. Ich schaue mal einmal. Aha, also bei mir meldet er, die Netzwerkbandbreite von Tina Schwarz ist zu niedrig.
Okay, das hatte ich jetzt auch noch nie.
Ja, bei mir ist aber, ja, bei mir war es wahrscheinlich aber vorher auch zu niedrig, Tina, vermute ich mal. Ja, also das kann gut sein, weil bei mir ist es oft immer so eine Geschichte, wir haben zwar vorgeblich schnelles Internet, aber naja, okay, schnell und schnell ist, ja.
Ja, eben.
Also in Regensburg ist es weitaus schneller, ne, wie bei uns hier. Ne?
Es ist so, also, ja, ich sage jetzt einfach herzlich willkommen zurück. Wir mussten jetzt kurz die Location wechseln. Sorry dafür, dass es heute wahrscheinlich ein bisschen chaotisch und etwas, ja.
Ja, da kannst du natürlich passieren. Das ist ja immer mit der Technik. Also, ich weiß ja auch nicht. Also was mir da schon mal alles passiert ist, da habe ich sowieso dann den Karlauer Adipositas-Gruppe, ne? Irgendwo auch hier in der Oberpfalz. Dann hat man gesagt, Mensch, ja, alles da und in der Klinik den Raum super passt. Und was hat sich dann herausgestellt? Für die Inbetriebnahme des Beamers und Ähnlichem hat dann ein sogenannter Dongle, das kennst du ja vielleicht auch, ne? Ein Dongle ist halt so ein Zwischenstück, ne? Wo muss man ja, oder sowas, gefehlt. Und dieser lag im zugesperrten Nebenraum der Klinik und der Mitarbeiter war natürlich schon lange weg, weil das am Freitag stattgefunden hat. Super, ne? Okay, ich habe halt dann improvisiert, so wie immer.
Ja. Ist ja nicht schlimm. Wir werden ja nicht, hoffentlich nicht dafür gekreuzigt, gesteinigt oder sonst irgendwas. Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört
richtig,
haben.
Richtig, du siehst, das Thema ist bei uns viel einfacher jetzt.
Ja, genau. Und man kann uns ja jetzt auch so nichts tun, ne? Also wir sind ja hinterm
Glas. Genau.
Bisschen Spaß und Zeit. Also für all diejenigen, die sich wundern, warum es so chaotisch ist, wir hatten irgendwie Probleme mit dem Internet und wir fangen jetzt einfach da oder machen da weiter, wo wir aufgehört haben beim Thema Stress, genau, waren wir, glaube ich.
Richtig.
Und es genau, ging grundsätzlich nochmal darum, was dir die OP gebracht hat und warum du dich dafür letztendlich auch entschieden hast. Genau.
Genau. So ist es. Ja, gut. Und auch angesichts meines Berufes, es sind manche Sachen konservativ für mich natürlich schon sehr schwierig durchführbar. Ne? Also zum Beispiel Reha stationär, da geht es auch schon los. Ne? Also auch wenn ich die durchführen möchte, aber 3 Wochen aufwärts, ja, Schwer durchführbar. Ne? Also ich bin schon froh, wenn ich eine Woche Urlaub mache und insofern, ja, das ist sehr tricky. Ne?
Auch ja, ich kenn's.
Drainage machen, ne? Du weißt es ja selber. Ne? Und solche Geschichten, das ist alles gar nicht so einfach. Oder, das spreche ich jetzt mal auch so ganz bewusst an, das ist natürlich machbar, aber auf der anderen Seite muss man schon auch bedenken, nehmen wir Kompression, Geschäftsreise, Businessreise, ne? Mehrere Tage. Man hat natürlich, man ist jetzt zum Beispiel vielleicht, in meinem Metier findet man das oft, dass wenige Frauen dabei sind, noch weniger Frauen, die diese Erkrankung haben, meistens ja. Gar keine. Und dann ist man mit Männern unterwegs. Ne? Also die müssen jetzt nicht irgendwie sich in irgendwelche Kompressionen einpacken, die müssen die nicht am Abend irgendwie vielleicht waschen und so weiter. Nee. Also, wenn ich so sage, also die sind echt nicht so einfach. Ne? Und irgendwo, also da habe ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen überfordert damit gefühlt. Vor allem, wie gesagt, dann auch auf der anderen Seite, die schmerztechnisch war es nicht mehr so schön. Ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt guckt er halt mal Operateure an. Das habe ich dann auch gemacht, ne, und habe dann denjenigen ausgewählt, wo das alles doch gepasst hat, ne, sowohl entfernungstechnisch als auch, dass ich ein Zutrauen auch in seine Operierfertigkeiten hatte. Ne. Mhm. Das ist dann natürlich auch so eine wichtige Geschichte, weil man möchte nicht
auf jeden Fall.
So, oh, wow, naja, wie ist denn so? Bei mir war es so, also ich habe auf jeden Fall an den Beinen, also ich habe ja zwei Operationen gehabt, also Beine vor allem, ne, hat man gerichtet in zwei Operationen und dann eben Arme und den Bauch. Ne. Also die Beine, das ist war sehr augenfällig. Also die Beinstellung, das hat sich total verbessert. Ne. Also mit dieser, das ist ja auch eine Begradigung gewissermaßen. Ja, ne. Ja. Und das hat sich extrem verbessert und das habe ich wirklich wahnsinnig gemerkt. Ne, weil ich vorher wirklich einfach schon eine Fehlstellung entwickelt hatte, auch wenn das jetzt nicht so ausgeprägt war, aber du merkst es einfach. Ne? Mhm. Und ich wollte, das Lustige war, ich wollte zuerst ein bisschen so x-beinig eigentlich gehen. Ne? Und ich habe dann festgestellt, es geht nicht mehr. Ne? Also das war eine ganz neue Erfahrung. Ich habe dann auch zuerst gedacht, im Winter, wo der ist oft glatt und so weiter, oh Gott, hoffentlich haut es mich da nicht hin, ne? Und auf die frisch operierten Stellen. Und so, das ist ein Eis und das wo viele haben. Ich habe dann aber festgestellt, okay, abfangen, selbst wenn man ins Rutschen kommt, geht wieder. Das war vorher auch schon also ein bisschen problematisch teilweise. Ne?
Okay.
Ja. Also von dem her habe ich da echt sehr gute Erfahrungen gemacht. Ne? Gut, OPs sind natürlich auch kein Spaziergang. Gell? Also ich meine, wie gesagt, wenn da manche immer so daherkommen mit irgendwelchen, es gibt ja immer noch diese Stimmen, ne? Ach, diese Schönheits-OPs, ne? Okay, da kriegt man echt. Wenn man das hört, dann denkt man sich, ja, mach du das mal, ne? Und dann möchte ich das mal sehen mit der Schönheits-OP, ne?
Ja.
Dann auch die Arme habe ich auch machen lassen. Die waren noch im Einzelstadium, aber sie sind halt auch schon immer breiter geworden. Ne? Also für meine Figur ist irgendwie, das war auch unpassend und man hat auch gemerkt, nachdem die Beine die erste OP durch war, haben die Arme schmerztechnisch auch nachgezogen. Ne? Also das hat sich dann ein bisschen verlagert und naja, okay, also von dem her war ich dann ganz froh, dass ich da schon einen Termin vereinbart hatte. Bauchtechnisch, ja, das ist natürlich immer so eine Geschichte, gell? Bei mir war es aber so, das kann natürlich auch vom Klimakterium verursacht worden sein, aber ich habe da so ein komisches Gewebe bekommen. Also das war irgendwie, also normalerweise, wenn man sich was anisst, ne, dann kriegt man halt eine Rolle. Ne?
Ganz einfach. Ja, ja.
Okay. Aber das war auch einfach so eine, das hat ausgeschaut wie Zellulitis am Bauch. Ne? Und ich habe da auch, das war unangenehm, wenn man es berührt. Ne? Also ganz einfach.
Okay.
Ja, darum habe ich gesagt, okay, ist mir jetzt egal, als was man das einordnet, aber ich lasse das auch mitmachen, wenn man eh schon die Arme macht und wäre sowieso eine dritte OP gewesen.
Ja,
darum
ja.
Habe ich das dann auch mitgemacht und es war auch ganz gut so, dass ich das dann gemacht habe.
Ja. Genau. Warst du dann da bei allen Operationen in Vollnarkose oder ist es bei Bewusstsein durch?
In meinem Fall war es in Vollnarkose. Gut, da gibt es ja viele unterschiedliche Operationsarten. Gell? Ich habe es so nicht bereut, außer beim ersten Mal, weil es ist ja auch so, medikamentös kann man teilweise ein bisschen mehr kriegen, wenn es einem schnell schlecht wird. Ne?
Mhm.
Das hat man dann in der zweiten und dritten dann auch nachgezogen. Dann ging das auch ganz gut. Aber insofern, gell, wie gesagt, hatte ich jetzt relativ wenig Probleme, aber es muss man ja auch individuell entscheiden, wenn man weiß, man verträgt Vollnarkosen sehr schlecht oder hat auch andere Gründe, da gibt es einige Gründe, die dafür und dagegen sprechen. Da muss man natürlich auch gucken, was man da dann auch wählt.
Ja. Gut, ich meine, es gibt ja auch vorab, also ich weiß, wo ich die Operation, also ich hatte auch eine Operation mal in Vollnarkose, jetzt nicht die Beine oder so, aber ich habe da damals eben gesagt, dass ich nicht weiß, wie ich reagiere. Und dann habe ich tatsächlich vorab irgendwas bekommen, was diese weiteren, diesen, dass er einem schlecht wird und so weiter und so fort nach der Narkose, dass man einfach schneller wieder fit ist. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber mir ging es tatsächlich nach dieser Narkose ganz gut und ich war tatsächlich auch 4 Stunden in Vollnarkose. Also ist jetzt auch nicht gerade eine kurze Zeit,
ist auch nicht gerade eine kurze Zeit,
natürlich. Und man hat halt natürlich Angst vor so einer Vollnarkose, man wacht vielleicht nicht mehr auf oder keine Ahnung, aber es ist alles super gut verlaufen und da muss man einfach vorab, denke ich, auch mit diesem Narkosearzt sprechen und alles vielleicht mal erwähnen. Und dann
Richtig. Und wie gesagt, das ist ja auch die individuelle Präferenz, weil manche Leute wissen einfach Vollnarkose, das ist sehr problematisch. Da muss man natürlich auch nach dem Operateur schauen, der das eben anders handhabt. Also das ist ganz einfach.
Und wie, was vom Abstand hast du die OPs gemacht, beziehungsweise wie lange hat es so gedauert, bis du dann wieder voll einsatzfähig warst?
Also ich habe ziemlich kurz hintereinander durch. Es war relativ kurz hintereinander, also im 2-Monats-Abstand. Ich habe dann praktisch das in einem halben Jahr absolviert. Aber man muss natürlich berücksichtigen, das ist natürlich nur die Hälfte der Geschichte. Man muss natürlich schon auch berücksichtigen, also man braucht schon auf jeden Fall das halbe Jahr und darüber hinaus, weil das Gewebe auch weiterarbeitet. Und man muss auch berücksichtigen, man sollte schon noch, finde ich jetzt, das ist meine persönliche Auffassung, dass man auf jeden Fall mal noch eine Weile sei es mit OP-Meter, mit der Flachstick arbeitet, weil es einfach vom, es ist besser fürs Ergebnis halten, finde ich mal so gesagt. Und es hilft einem auch viel noch weiter von den Schwellungen abzubauen. Also wir haben die OPs insofern sehr viel gebracht. Kompressionstechnisch ist es so, dass ich, wobei ich das sehr gut finde, nach 36 Jahren ohne Behandlung oder so, also insofern bin ich da trotzdem sehr zufrieden. Ich habe halt so die Tage, da mache ich auf, da weiß ich, heute ist Kompressionstag, und an vielen Tagen komme ich aber auch ohne aus. Also ich weiß auch nicht, von was mein Körper das abhängig macht, da habe ich auch schon hin und her überlegt, liegt das jetzt an der höheren Luftfeuchtigkeit, temperaturtechnisch konnte ich da auch nichts feststellen, also keine Ahnung, das ist vielleicht auch irgendein innerer inflammatorischer Vorgang in meinem Körper, der so von äußeren Einflüssen nicht so wirklich abhängig ist.
Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du durch die OP komplett weg bist von Kompression und geheilt bist, sondern es ist zwar besser geworden insgesamt, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber es ist nicht so, dass du sagen kannst, weil das ist ja auch für viele, ich denke, das musst du ja auch tagtäglich erleben, dass wir denken, ja, cool, Operation, danach ist mein Leben wieder heile und ich kann endlich wieder mit kurzen Hosen ohne Kompression und Rock und sonst wie rumlaufen.
Ja, man hört ja oft, so ein Drittel ganz ohne, ein Drittel so gemischt, und ein Drittel muss es weitertragen. Also da ist durchaus was dran. Also wie gesagt, das sind ja alles so Spekulationen, weil es einfach keine Studien gibt, wo ich sagen kann, die sind jetzt wirklich mal flächendeckend, da hat man mal ein Kontingent von, 10.000 Patientinnen und da weiß man dann, welche Anteile hier Kompression ja, Kompression nein und so weiter. Und man muss es natürlich auch so sehen, ich denke auch, gerade wenn man jetzt manchmal die Einserstadien nimmt, also solche, die jetzt nicht schlimme Schmerzen haben, sondern so ein normales Einserstadium, die schaffen das wirklich häufig ohne Kompression, auch auf Zweierstadien. Aber man kann es nicht zwingend sagen, dass ich immer ohne auskomme. Und es ist natürlich auch so, ich finde halt die Konservative, man soll sie schon trotzdem gewöhnt sein, weil einem auch diese OP-Vorgänge, auch wenn man sich operieren lässt, es erleichtert einem diese OP-Vorgänge, weil man muss sowieso eine Kompression nach der Operation tragen. Man muss sie teilweise dann auch noch gezielt eine Weile einsetzen, selbst wenn man sie dann nicht mehr benötigt. Und das ist schon besser für einen, finde ich. Es ist so eine, kann man das natürlich auch angreifen, diese Auffassung, aber rein subjektiv sehe ich das schon so. Und ich habe jetzt auch kein, wie soll ich sagen, ich habe jetzt auch kein super schlechtes Verhältnis zu meiner Kompression, das kann ich jetzt auch nicht behaupten, also insofern Ja, für mich war das bloß einfach so eine Geschichte, ne, weil die, also schmerztechnisch einfach war da die Entscheidung zur OP gegeben, weil ich mir gedacht habe, oh, ich weiß nicht, wie sich das dann entwickelt. Vor allem auch natürlich durch die persönlichen Lebensumstände, ne, weil manche Sachen, die sind für mich nicht so einfach durchführbar. Und ich muss auch sagen, ich hänge auch sehr an meinem Beruf. Ne? Und das ist auch eine Sache, wo ich sage, wenn ich weiß, ich kann den nicht mehr ausüben, also das trifft mich schon ganz arg dann. Ne? Also einfach, weil ich das, ja, es ermöglicht mir eine gewisse Unabhängigkeit auch und so. Für mich ist es halt schwierig, irgendwo einfach so arbeiten zu gehen und wo ich ein eng umgrenztes Feld habe, da fühle ich mich halt auch dauernd nicht wohl. Ne? Und wenn ich so ein bisschen entscheiden kann, kontrollieren kann, okay, dann entscheide ich mich halt für die Option, die mir mehr Freiheit ermöglicht.
Ja, ja. Und du hast die OP aber auch dann selber zahlen müssen oder hast du es irgendwie?
Ich habe sie, genau, richtig. Ich habe sie, in dem Fall habe ich sie selber bezahlt. Das hatte aber auch damit zu tun. Also ich war ja damals privat versichert. Ne? Mhm. So. Dann natürlich, bei mir hat die Private auch gesagt, ja, was wollen Sie denn überhaupt? Ne? Gut, hätte ich auch durchaus durchgefochten, aber es ist so, bei einer Privaten ist man ja im Vertragsrecht drinnen. Ne? Also das Gerichtsverfahren kostet was, man braucht in diesen Fällen, wenn man indikationsbezogen agiert, braucht man auch Gutachten. Ne? Und das ist natürlich nicht so ein Arztgericht nur, ja, sondern das ist von einer medizinischen Sachverständigen. Und da bist du schnell mal bei irgendwas zwischen 1.000 bis 3.000 Euro. Bei Unterliegen trägst du die Kosten der Gegenseite und die PKV macht es gerne so, dass sie dann eben, da gibt es dann ein Gutachten von dir vielleicht, ne, oder das Gericht beauftragt einen, dann gibt es nochmal ein Gegengutachten, da kommt vielleicht nochmal ein anderes, ne, und da hat man dann schnell doch nicht unerhebliche Kosten beieinander. Und meine Rechtsschutzversicherung damals hat gesagt, nee, das Verfahren hätte keine Aussicht auf Erfolg, ihrer Auffassung nach. Also ich hätte erst eine Deckungsklage auch noch durchführen müssen. Und das Ganze, also man hat ja von den Erfolgsaussichten, das hängt auch sehr viel von den Personen ab, von den Entscheidern. Gerade, wie gesagt, wir haben ja das, immer das Problem mit den Studien und das kennt ja jede, die sich da in der Szene bewegt. Also nach scharfem Kalkulieren erschien mir die Möglichkeit über das Finanzamt viel besser. Also weil ich gesagt habe, nee, das andere, das ist einfach ein totales Kostenrisiko. Und vor allem, man darf auch nie vergessen, wenn es einen selber betrifft, solche Prozesse, die nehmen einen psychisch schon auch mit. Ne? Auch wenn ich noch so bin, aber ich bin ja trotzdem auch Patientin. Und so toll ist es auch wieder nicht. Da wird auch oft mal unter der Gürtellinie geschossen. Ne? Und ja, das ist schon sehr unangenehm. Ne? Also insofern habe ich dann einfach mich für die Finanzamtslösung entschieden, bin auch gut damit gefahren. Also ich habe hier keine Probleme mit dem Amtsarzt, auch das Finanzamt hat damit gespielt. Und so hat man dann doch einen Teil der Kosten wieder. Ne? Insofern,
Ja, das hört sich auf jeden Fall mal ganz gut an. Jetzt haben wir ja einiges über dich so erfahren. Ja, wir haben ja auf jeden Fall vor, noch eine zweite Folge zu machen, bezüglich einfach dieser Fragen, die ich jetzt auch so gesammelt habe von meinen Klienten, die dir so tagtäglich auch begegnen. Jetzt zum Beispiel auch, was aktuell der Stand ist, wie das eigentlich jetzt aussieht mit dieser Entscheidung vom GBA, was kommt da auf uns zu, wie ist das mit Stadium 3, welche Chancen hat man da überhaupt? Ich weiß nicht, willst du da noch irgendwie eine Kleinigkeit dazu sagen, weil ich denke, wir gehen da wirklich tiefer und noch mal ein bisschen genauer in der nächsten Folge drauf ein. Genau. Ich fand es auf jeden Fall ganz, ganz toll, dass du einfach mal so ein bisschen auch einen Einblick in dein Leben uns gezeigt hast und uns mitgenommen hast und einfach auch deine persönliche Meinung zu dem Ganzen uns mitgeteilt hast, sage ich jetzt einfach mal, so dass man einfach auch mal weiß, was du schon mitgemacht hast, weil ich meine, viele denken halt immer, ja, ich gehe zum Rechtsanwalt und erkläre das dem und der wird es schon durchboxen, aber viele, ne, wissen ja gar nicht, was das ist. Ja, auch mit den Ärzten hatten wir ja ganz am Anfang das Thema schon, dass viele damit überfordert sind. Und ich finde es eine großartige Sache, dass du dich auch aufgrund dessen in die Richtung spezialisiert hast und auch für dich das einfach ja, so ein Stück weit auch, glaube ich, ein Lebensziel ist oder so ein Herzensziel ist, anderen Menschen damit zu helfen, weil richtig, du eben ganz genau selber weißt, wie es
ist. Ja, richtig, eben. Und das hat mir einfach auch den Weg ins Sozialrecht vor allem auch eröffnet. Ne? Also weil man da einfach auch als Einstieg, wie auch immer. Und ich habe da einfach auch eine Sache für mich entdeckt. Klar, ich möchte auch gerne anderen Menschen behilflich sein, aber man hat auch, und das ist auch noch so ein Punkt, den habe ich für mich selber mal auch ermittelt, ja. Man kämpft ja auch so, also früher gab es ja immer so die alte weiße Frau. Ne? Mhm. So, man selber wird auch älter und in unserer Gesellschaft gibt es aber nicht mehr die alte weiße Frau. Ne? Da ist man einfach nur eine alte Frau oft. Ne? Und durch solche Sachen, also gerade wenn man beraterisch tätig ist, also das bringt einem auch selber total viel. Ne? Also gerade, wie gesagt, wenn man älter, fürs Älterwerden, man hat da eine sehr viel positivere Rolle. Da habe ich für mich mal analysiert, ne, und bin da dann drauf gestoßen, habe gedacht, ja, genau, sowas ist es auch. Und sagen wir es mal so, ist es auch für andere sehr fruchtbar, wenn man weiß, das Gegenüber zieht auch für sich selber was. Ne? Und das macht man gerne und man hat einfach da vom Inneren heraus auch etwas, wo man draus zieht. Ne? Also man verschleißt dann auch nicht so schnell. Ne? Weil manche Sachen sind ja auch so, da tauchen so Sterne am Himmel auf und die brennen dann aus. Ne? Und durch solche Sachen kann man sowas auch verhindern. Ne? Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Sachen, ja.
Ja, finde ich total schön, jetzt so zum Abschluss noch die Vorstellung. Ja, also mich hat es wahnsinnig gefreut und wenn dir jetzt einfach so der Inhalt gefallen hat, beziehungsweise du sagst, Mensch, da möchte ich gerne noch ein bisschen genauer wissen, jetzt weiß ich, wer die Ruth ist, jetzt weiß ich, was die so macht, wie die dazugekommen ist, was die so alles erlebt hat. Aber wie sind denn so die rechtlichen Fakten und was gibt es da für Themen, die natürlich auch für viele, viele interessant sein könnten? Dann, sei achtsam, denn die Folge wird es bald geben. Und sobald sie natürlich online ist, werde ich sie hier auch nochmal in unserem Video verlinken nachträglich. Ansonsten, denke ich mal, wird es in den nächsten paar Wochen auf jeden Fall nochmal eine Folge dazu geben. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil wie gesagt, ich habe schon einige Fragen gesammelt. Falls dich noch irgendetwas dazu interessieren sollte, darfst du gerne mir persönlich schreiben. Ich werde auch unter oder beziehungsweise in den Shownotes, wie auch immer, meine Kontaktdaten hinterlassen. Das heißt, wenn dich irgendwas interessiert, wo du sagst, Mensch, das wäre jetzt was, das beschäftigt mich auch gerade, das möchte ich gerne mal loswerden, vielleicht weiß die Ruth was dazu, dann einfach mir schreiben. Ich sammle die Fragen und werde sie dann im nächsten Interview einfach an die liebe Ruth weitergeben und sie wird uns da ganz sicherlich die ein oder andere Frage oder das ein oder andere, was so gerade im Umlauf ist, an Unklarheiten vielleicht auch beantworten können. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich wünsche dir, liebe Ruth, auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Wie gesagt, ich freue mich über jedes Like, abonniert den Kanal, teilt den Inhalt, gerade auch so Dinge, was jetzt wir so besprochen haben oder was auch in der nächsten Folge stattfinden wird bezüglich der rechtlichen Lage, sind sicherlich Themen, die uns alle interessieren. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn die Beiträge geteilt werden und natürlich geliked werden, kommentiert werden und wir sozusagen einfach noch mehr Aufklärung haben zu dem ganzen Thema. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag.